Ich begrüße Sie zur Oktoberausgabe der Talk Noir. Mit dem Kriminalroman Scharfe Munition von Ken Brune schließen wir die siebenbändige Reihe um Detective Sergeant Rand ab. Nichts hat er von seiner rüden Art, mit Kriminellen oder Kollegen umzugehen, eingebüßt. Immer noch ist er sich selbst am nächsten und am liebsten. Als ein Schütze, der angeheuert wurde, in einem Pub ein Magazin voller Kugeln in Brand hineinpumpt und er mit seinem Leben ringt, ist die Metropolitan Police im Südosten Londons geschockt. Brand war beim dritten Whisky, gibt ihn weg wie ein ganzer Kerl. Es ging ihm nicht richtig dreckig. Ed McBain war tot und nichts konnte diesen Verlust mildern. Er murmelte, fuck. Der Barmann, immer bemüht, Brands Bedürfnisse zu erfüllen, fragte, ja? Brand warf ihm den Granitblick zu, sagte, wenn ich was will, erfährst du's. Brands Ruf war legendär. Er wurde von Cops und Kriminellen in Südost-London gleichermaßen gefürchtet. Die hohen Tiere hatten nichts unversucht gelassen, um ihn abzusäbeln, aber er hatte alles überlebt. London war in erhöhtem Alarmzustand. Seit den Terroranschlägen lag Paranoia in der Luft. Die Bevölkerung fragte sich nicht, ob die Attentäter wieder zuschlagen würden, sondern wo und wann. McBain war Brands einziger Held gewesen. Er hatte jeden seiner Romane gesammelt, besaß auch den neuesten, der nun der letzte bleiben würde, und brachte es nicht über sich, ihn zu lesen. Er wollte gerade nach einem weiteren Drink brüllen, als er eine Stimme hörte. »Sergeant?« Er drehte sich um, erblickte Porter Nash, den frisch beförderten Porter Nash, in einem todschicken Anzug. Porter war der einzige offene schwule Cop auf dem Revier und wahrscheinlich der beste Ermittler von allen. Brand, der jeden hasste, pflegte eine ungewöhnliche Freundschaft zu ihm. Keiner der beiden wusste so genau, wieso sie miteinander klarkamen, aber scheiß drauf, egal, sie nahmen es hin. Brand sagte, heißer Anzug. Porter setzte sich auf den Hocker neben Brand, fragte, gefällt er dir? Brand gab dem Barmann ein Zeichen, beäugte lange den Anzug und sagte, hilft, wenn man schwul ist. Porter lachte, oft blieb ihm nichts anderes übrig. Wer mit Brand zu tun hatte, brauchte eine Riesenportion Humor oder eine Schrotflinte. Brand bestellte zwar Whisky und Porter protestierte. Ich wollte Wodka. Brand fegte es beiseite, sagte, wahrscheinlich mit Leim. Trink mal was Richtiges. Der Barmann kannte Brand. Klar, jeder kannte Brand. Aber der andere Typ, der war neu und bedenklich. Er hatte Manieren, bedankte sich, als er ihm die Drinks auf den Tresen knallte, konnte also kein Cop sein. Aber er hatte so eine Aura, trotz des Tuntenanzugs. Irgendwas an seiner Haltung sagte, mit mir ist nicht zu spaßen. Den würde der Barmann im Auge behalten, mal sehen, was er herausfinden konnte. Brent stieß sein Glas gegen Porters, sagte, ich glaub, der Barbengel steht auf dich. Porter warf einen flüchtigen Blick, sagte, nicht mein Typ. Brand kippte einen tödlichen Schluck runter. Porter nippte. Als er Brands Miene bemerkte, trank er etwas mehr, sagte, könnte ich Wasser dazu bekommen? Brand steckte sich eine Kippe an. Er war zu einer sogenannten tierarmen Marke gewechselt. Sie funzte nicht. Porter, seit 6 Monaten Nichtraucher, atmete gierig den Rauch ein, fand sich mit dem puren Whisky ab, sagte, also, was hältst du von dem Ami? Brands auf seine Uhr. Ohne dass er es geahnt hätte, blieben ihm rund 10 Minuten, bevor er niedergeschossen wurde. Der Ami war Alan Wallens, Terrorismusexperte. Alle Einheiten hatten so einen zugewiesen bekommen, in der Hoffnung, die würden wissen, wann und wo es zu einem Anschlag kommen könnte. Die Amis hatten 9-11, die Briten jetzt ihr 21-7, Brand drückte die Kippe aus, sagte, bin ihm noch nicht begegnet. Im Tonfall schwang totale Gleichgültigkeit mit. Trotzdem fragte er, und du? Potter nickte. Er war als Mentor, Führer, Kindermädchen, was auch immer abkommandiert worden, damit der Typ sich willkommen fühlte. Er sagte, er ist groß, das muss man ihm lassen. Brand lachte auf die besonders dreckige Art, die nichts mit Humor zu tun hatte, und sagte, mehr als eine Handvoll, ja? Porter trank aus und spürte die Wärme, seinen Magen streicheln, die künstliche Leichtigkeit. Er nahm jede Entspannung, die er kriegen konnte, sagte, der Typ wiegt gut 90 Kilo. Sein Gesicht sieht aus, als hätte jemand einen Flammenwerfer draufgehalten. Und seine Referenzen sind beeindruckend. Das muss ich zugeben. Nichts auf der Welt konnte Brand beeindrucken. Er sagte, beeindruck mich. Der Schütze betrat die Bar, in der Janke die Browning-Automatik. Er hatte sie soeben durchgeladen und war sozusagen schussbereit. Er sah die beiden Bullen an der Bar, stellte sich breitbeinig auf. Porter sagte, FBI Anti-Terrorist Squad, Special Ops, Homeland Security und einen Haufen Auszeichnungen. Brent ließ das sacken und wollte eine klug geschissene Antwort geben. Der Schütze hatte die Browning im Anschlag. Er wollte gerade abdrücken, als seine Frau durch die Tür rauschte und ihn leicht aus der Balance brachte. Er murmelte, fuck, versuchte das Gleichgewicht wiederzufinden, drückte ab, feuerte mehrere Salven. Hinter der Theke explodierten Flaschen, Tresensplitter flogen durch die Gegend und Porter stieß Brand zu Boden, warf sich schützend über ihn. Der Angreifer sah die Bullen am Boden liegen, hoffte, dass er ihn abgeknallt hatte und floh. Menschen schrien, ein Besoffener kam aus einem Vollrausch, fragte, ist schon Weihnachten? Porter war am Funkgerät, brüllte, Schießerei, Attentäter auf dem King's Arm, auf der Kennington Road. Er rappelte sich auf. Der Geruch von Kordit hing mit Alkohol vermischt schwer in der Luft. Er schaute nach unten. Brand regte sich nicht und Porter bückte sich, streckte den Arm aus, sah das Loch in Brands Rücken und schrie, hol deinen verdammten Krankenwagen, brüllte ins Funkgerät, Polizist niedergeschossen, ich wiederhole, Polizist niedergeschossen. Der Besoffene stimmte summend Jingle Bells an. In der Übersetzung von Karen Wittun stellt sich gleich die Frage, warum nicht schon früher? Heimlich vielleicht sogar, warum nicht ich? Zu vielen Menschen ist Brand auf die Füße getreten, zu selbstherrlich ist er seiner Arbeit nachgegangen. Aber Brand ist nicht tot, er atmet noch. Wie ein angeschossenes Tier, das macht ihn gefährlich. Wenn man ihn nicht kalt machen kann, muss man damit rechnen, dass er bald schon wieder darauf bestehen wird, dass nur er das Recht besitzt, jemanden zu töten. Terry Dunn war nervös. Kein gutes Gefühl für einen Auftragsmörder. Er war seit über 2 Jahren im Geschäft, genoss einen recht guten Ruf, den er langsam und stetig ausbaute. Er hatte ein paar Kriminelle erledigt. Typen, die sich mit den Falschen angelegt hatten, gierig geworden waren und aus dem Weg geräumt werden mussten. Keine Zivilisten und bisher auch keine Bullen. Die Cops schienen es fast als eine Art Dienstleistung zu betrachten, wenn man ihnen die Bösewichte vom Hals schaffte. Also war er unter dem Radar geblieben, sein Name nur denen bekannt, die ihn wissen mussten. Als er den Auftrag für Brand bekommen hatte, hätte er fast abgelehnt. Ein Cop war eine ganz andere Liga und die Konsequenzen waren krass, aber wenn man vorankommen wollte? Wer Brand abknallte, würde zur Legende werden und konnte das doppelte, ach was, das dreifache Honorar verlangen. Jeder größere Kriminelle in Südost-London wollte Brand aus dem Weg geräumt haben. Aber der Scheißkerl hatte ein Teufelsglück. Oder vielleicht lag es an seinen irischen Genen. Terry hatte eingewilligt. Den Auftraggeber des Mordes zu treffen, war auf der Clapham Road von einem BMW abgeholt worden, in dem nur ein Mann saß, der Fahrer. Er hatte die Tür geöffnet, gefragt, Terry Dunn? Als Terry nickte, sagte der Mann. »Springen Sie rein, mein Bester.« Sprach's wie ein alter Tory und sah auch so aus. Mitte 40, rote Wangen, große Nase, Knopfaugen, und er verströmte eine gewisse, wie wurde das in den vornehmenden Zeitungen genannt, genau, Bonhomie. Das Wort hatte Terry beim Scrabble mit seiner Mutter gelernt. Die kannte sich aus mit diesen Froschwörtern und ihm gefiel der Klang. Er benutzte sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wobei sich in den Pubs von Brixton, Cannington, Stockwell nicht viele Gelegenheiten boten. Es sei denn, man wollte als Huchtel gelten. Wer so ein Wort aussprach, trug besser eine Knarre bei sich. Der Mann fuhr nach Canary Wharf, fragte dabei, »Sie sind doch nicht in Eile, mein Bester, oder?« »Nicht, solange er bezahlt wurde.« Und als hätte er seine Gedanken gelesen, sagte der Mann, »Ihre Zeit wird selbstverständlich großzügig vergütet.« Terry sahen sich genau an, natürlich heimlich. Neugier zahlte sich nicht aus. Er fragte sich, ob der Mann nur der Bote war, bezweifelte es aber. Er wirkte wie der wahre Jakob, was Terry überraschte. Normalerweise waren immer alle möglichen Mittelsmänner involviert. Der Mann stoppte am Quai geschmeidig ab, fragte, »Sind Sie im Bilde über Detective Sergeant Brand?« »Brand? Fuck!« Er sagte, »Wer ist das nicht?« Der Mann gab ein lautes Lachen von sich, viel zu laut und forciert. Für eine im Grunde wahrheitsgemäße Antwort. Er sagte, »Touché, gut gebürt, mein lieber Löwe. Dann müssen wir uns nicht mit Erklärungen und Begründungen herumplagen, auch wenn Gründe Sie nicht groß interessieren dürften. Gehe ich da recht in der Annahme?« Terry musste sich konzentrieren, um dem Mistkerl folgen zu können. Beließ es bei ja. Ehrlich gesagt war der Mann ihm unheimlich. Man wusste einfach, wenn man ihn berührte, und wem wäre danach, wäre es kalt. Der Mann zog ein flaches, goldenes Zigarettenetui hervor, nahm einen langen Zigarillo heraus, bot das Etui Terry an, der den Kopf schüttelte. Der Mann fragte, »Stört es Sie?« Als ob ihn das stören würde. Terry sagte mit einem leichten Anklang von Ungeduld, »Ihr Geld, Kumpel.« Der Mann machte ihn nach, »Kumpel, das gefällt mir. Das hat etwas von genuiner Arbeiterklasse. Ich glaube, Sie sind ein echter Pfiffikus, mon ami.« Er steckte sich den Zigarillo mit dem goldenen Zippo an. Das Schnappen des Feuerzeugs wirkte laut und endgültig. Er blies eine Rauchwolke aus. Nun zum Geschäftlichen. Sie haben sicher viel zu tun. Ich werde Ihnen 10.000 zahlen, um den erwähnten Knaben aus der Welt zu schaffen. Zwei sofort, den Rest nach Vollzug. Terry hielt die Zeit für gekommen, die Zügel in die Hand zu nehmen. Ich bekomme die Hälfte vorweg. Der Mann drehte sich in seinem Sitz um, ließ Terry seine Augen sehen, ausgewaschenes Blau, wie gebleicht. Mit reinem Eis in der Stimme sagte er, »Ich verhandle nicht mit Hilfskräften. Normalerweise bekommen Sie 5 für alles. Ich biete Ihnen das Doppelte.« Terry war eingeschüchtert, aber als er auf dem Sitz hin und her rutschte, verlieh ihm die Browning an seinem Gürtel neuen Mut, und er sagte, »Er ist ein Bulle und noch dazu sehr bekannt.« Der Mann ließ das Fenster runter, warf den Zigarillo weg, sagte, »Raus!« Terry musste schnell überlegen, sagte hastig, »Da jetzt!« Der Mann sah starr geradeaus, wiederholte, »Ich verhandle nicht!« Terry dachte, verdammte Scheiße, und sagte, »Okay.« Mit scharfer Munition bewegen wir uns ein letztes Mal durch Cambroons abseitige Welt des Verbrechens. Sein minimalistischer Stil beschränkt auch in diesem Roman alles auf den Kern, und die Spannung ergibt sich nicht aus dem Herbeisehen von Gerechtigkeit. Die Antwort auf alles Üble heißt Brand.